Hallo und herzlich willkommen zu Mind Matters, dein Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags mit klaren Antworten aus der Wissenschaft und Tipps, die dein Leben leichter machen. Kennst du das? Du sagst einen Satz wie, ach, ich bin einfach zu perfektionistisch und meinst das wahrscheinlich gar nicht so richtig als Kompliment. Viele werfen sich genau das selbst vor. Manche finden es sogar richtig nervig bei sich und auch bei anderen und trotzdem wirklich was dagegen tun, das machen die wenigsten. Perfektionismus hat nämlich so eine ziemlich clevere Maske, könnte man sagen. Es sieht aus wie Fleiß, es klingt nach Disziplin und fühlt sich manchmal sogar wie Stolz an. Aber innerlich macht es ganz schön Druck. Wenn du verstehen willst, was wirklich dahinter steckt und wie du diese Muster durchbrechen kannst, dann bleib heute unbedingt dran. Vielleicht erkennst du dich hier ja wieder. Du liest E-Mails 5-mal, bevor du sie abschickst. Du denkst bei der Arbeit ständig, ach, da geht doch mehr oder ich könnte es noch besser machen. Du verbringst ewig Zeit mit Kleinigkeiten, um bloß nichts zu übersehen. Und wenn Besuch kommst, dann sieht deine Wohnung plötzlich aus wie so im Katalog. Es muss immer picobello aufgeräumt, sauber sein, damit du nicht also ein Messi rüberkommst oder dass keiner den falschen Eindruck von dir bekommt. Wenn du jetzt innerlich nickst und denkst, das erkenne ich schon irgendwie wieder, ja dann herzlich willkommen. Heute geht's eben genau darum. Denn Perfektionismus ist kein Charakterfehler. Er hat Wurzeln. In deiner Persönlichkeit, in deiner Erziehung und in einer Gesellschaft, die oft Leistung mit Wert verwechselt. In dieser Folge schauen wir auf die drei Gesichter des Perfektionismus. Wir gucken uns an, wie die Persönlichkeitsmerkmale, besonders Gewissenhaftigkeit, damit zusammenhängen. Wir schauen uns an, welchen Einfluss unsere Erziehung und auch unsere Kultur darauf haben. Auch die sozialen Medien nehme ich kurz im Blick und wir gucken auch, welches tieferes Bedürfnis sogar dahinter steckt. Und natürlich auch am Ende kommst du ein paar Tipps, was du tun kannst, wenn du merkst, dass der innere Perfektionist wieder das Steuer übernimmt. Also lehn dich zurück, lass die Unordnung liegen und dann hör rein. Also, Perfektionismus ist nicht gleich Perfektionismus. Es zeigt sich in unterschiedlichen Formen, könnte man sagen. Mal leise, mal laut, mal gegen dich selbst gerichtet, mal gegen andere. Der Psychologe Thomas Curran hat sich genau damit beschäftigt und unterscheidet drei Arten, wie Perfektionismus in unserem Leben auftaucht. Erstes gibt es so einen selbstorientierter Perfektionismus, könnte man es nennen. Und dieser erste Typ von Perfektionismus ist der, der nach innen wirkt. Du setzt dich selbst extrem hohe Maßstäbe, oft viel höher, als irgendjemand anders sie für dich hätte. Und gut reicht da einfach nicht aus. Du willst es richtig machen oder besser gesagt, du möchtest perfekt machen. Stell dir vor, du sitzt an einem Bericht, der ist eigentlich fertig, also wirklich, der ist fertig. Aber du fängst an, nochmal die Grafiken anzupassen, schiebst ein paar Absätze hin und her, feilst an Formulierungen, korrigiert das eine Komma und überlegst dann doch, ob die Überschrift nicht zu lang ist. Du willst nicht dem Zufall überlassen, denn ein kleiner Fehler könnte ja den Eindruck erwecken, du wärst nicht professionell. Und das wäre das Allerschlimmste. Oder privat, du backst einen Kuchen für den Kindergeburtstag und alle sagen, wow, der ist super lecker, aber du selbst siehst nur den leicht zu dunklen Rand und denkst, ach Gott, also wenn ich nur mehr Zeit gehabt hätte, dann wäre es doch viel besser geworden. Statt dich zu freuen, hängst du im inneren Monolog fest, dass es noch perfekter hätte sein können. Psychologisch ist das der klassische innere Kritiker, der Teil in dir, der dich antreibt, aber nie so richtig zufrieden ist. Das ist der Teil, der dich immer noch eine Stufe weiterschiebt. Das Problem daran ist, solange dein Selbstwert daran hängt, wie gut etwas geworden ist, dann hast du nie wirklich Feierabend. Nicht im Job und auch nicht im Kopf. Klar, also ein gesunder Anspruch kann uns motivieren, da bin ich völlig dabei. Aber wenn der Anspruch zur Bedingung dafür wird, dass du dich überhaupt okay fühlst, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Dann haben wir den zweiten, nennt man so ein sozial vorgeschriebener Perfektionismus. Das ist der zweite Typ. Und der wirkt eher von außen nach innen, könnte man sagen. Das heißt, hier geht's gar nicht so sehr darum, was du selbst willst, sondern was du glaubst, anderen von dir erwarten. Du glaubst, dass du nur dann respektiert wirst, wenn du alles fehlerfrei machst, oder du denkst vielleicht, wenn ich nicht jetzt alles abliefere, dann denken die anderen, ich bin unfähig oder ich bin nicht belastbar oder ich bin einfach nicht gut genug. Das kann sich ganz schön tief einbrennen. Zum Beispiel im Job. Du bist krank, also so richtig krank. Aber du wählst dich trotzdem in den Call ein mit Tee, Rotze und eine Reststimme. Und wenn dich jemand fragt, warum du dich nicht einfach ausruhst, dann sagst du sowas wie, oh, ich wollte nur kurz zeigen, dass ich da bin. Und was du eigentlich meinst ist, ich will nicht, dass jemand denkt, ich lasse mein Team im Stich. Oder privat. Besuch kündigt sich an und du verwandelst deine Wohnung in ein Möbelhaus, Showroom. Alles wird geputzt, zurechtgerückt, Kerzen angesündet, Düftstäbchen angestellt oder sowas. Auch wenn du schon weißt, dass deine Freunde eigentlich einfach nur bei dir sein wollen. Was hier passiert ist, du richtest dich innerlich nach außen aus, könnte man sagen. Du versuchst, irgendein Bild abzugeben, das richtig wirkt oder perfekt wirkt. Und das macht dich unglaublich angreifbar, weil du dich ja das ständig fragst, was könnten die anderen denken? Psychologischer Sicht, dann hängt das oft mit einem Bedürfnis nach Zugehörigkeit zusammen. Wir wollen anerkannt werden, das ist normal, das ist ein Grundbedürfnis. Wir wollen dazugehören. Und Perfektion scheint als ein Weg zu sein, sich diese Sicherheit zu verdienen, könnte man sagen. Aber das Ergebnis ist hier, dass wenn du ständig versuchst, Erwartungen zu erfüllen, die du nur vermutest, dann entfernst du dich immer weiter von dir selbst und manchmal auch von anderen. Und irgendwann weißt du gar nicht mehr, was eigentlich dein Maßstab war. Der letzte nennt man so ein fremdorientierter Perfektionismus. Und dann, das ist so der dritte Art. Das ist der Typ, bei dem du den Anspruch an andere hast, perfekt zu sein. Und ja, das ist ein bisschen unangenehm, weil man sich selbst dabei nicht gern ertappt. Aber komm, seien wir ehrlich, das gibt es auch. Du delegierst eine Aufgabe und bist dann unzufrieden, weil sie nicht so exakt erledigt wurde, wie du es gemacht hättest. Also machst du am Ende es doch lieber selbst und denkst, dann ist es dann wenigstens richtig. Oder du stehst im Supermarkt mit deinem Partner oder Partnerin und denkst dir, wieso nimmt er immer diese Tomaten? Das sind doch die falschen. Ich habe es doch schon erklärt, 100 Mal, welche besser sind. Ich mach's doch lieber selber. Oder noch subtiler, du bist enttäuscht, wenn jemand zu spät kommt oder einen Fehler macht oder etwas falsch kommuniziert und denkst, warum können anderen sich nicht einfach zusammenreißen? Und dahinter, da steckt oft so ein Gefühl von Kontrollverlust. Wenn andere Fehler machen, könnte das ja auf dich zurückfallen und dein eigenes System durcheinander bringen. Es fühlt sich sicherer an, wenn Menschen um dich herum genauso funktionieren, könnten wir sagen, wie du es dir vorstellst oder wie du es gerne hättest. Aber diese Haltung schafft leider Abstand, und zwar zu genau den Menschen, mit denen du eigentlich verbunden sein willst. Es wird eng, es wird hart und oft auch sehr einsam. Also, die drei Formen hier des Perfektionismus machen unterschiedliche Dinge mit dir, aber alle erzeugen Druck. Und je besser du erkennst, welche Version bei dir aktiv ist, desto leichter ist es natürlich, damit umzugehen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum bin ich eigentlich so? Warum brauche ich es, dass alles stimmt, dass ich perfekt wirke oder dass andere sich an meinen Standards halten? Warum brauche ich das? Tja, da kommen wir zu einem ziemlich spannenden Punkt, deiner Persönlichkeit. Denn Perfektionismus fällt nicht einfach vom Himmel. Es hat auch viel damit zu tun, wie du grundsätzlich tickst, wie dein inneren Kompass so eingestellt ist. In der Psychologie gibt es dieses Modell, vielleicht hast du schon davon gehört, die sogenannten Big Five. Das sind 5 große Persönlichkeitsdimensionen, die beschreiben, wie wir als Menschen ticken. Und einer dieser 5 ist besonders spannend, wenn es um Perfektionismus geht. Die nennt man Gewissenhaftigkeit. Menschen mit einer hohen Ausprägung in dieser Kategorie sind oft sehr strukturiert, organisiert, die sind pflichtbewusst. Sie denken gern voraus, sie planen Dinge sauber durch, sie halten Deadlines ein. Sie sind im Team oft auf die man sich wirklich verlassen kann. Das ist eigentlich eine super, super Kollege, weil die eben so strukturiert und gewissenhaftig sind. Das klingt doch super, oder? Ist es auch. Kann man nichts anderes sagen. Ist auch eine tolle Sache. Nur diese Gewissenhaftigkeit hat so einen kleinen Nebeneffekt. Wenn sie zu stark wird oder auf eine innere Unsicherheit trifft, dann kann daraus ganz schnell Perfektionismus werden. Kennst du diesen Menschen, die vor einem Urlaub erstmal eine Excel-Liste erstellt? Und da steht nicht nur, was eingepackt werden soll, sondern auch, welche Aktivitäten an welchem Tag gemacht werden, wo das beste Essen ist und wie lange man mit dem Auto dorthin fährt. Und es ist nicht so, dass man es braucht, um zu überleben. Es ist eher so, man fühlt sich sicher, wenn man vorbereitet ist. Und wenn dann das Unvorhergesehenes passiert, was nun mal dazu gehört, so wie, ach, das Museum ist dann doch geschlossen, dann ist der erste Impuls, warum habe ich das nicht gecheckt? Warum war ich nicht erst auf der Seite? Ich hätte doch erstmal die Öffnungszeiten nachgucken können. Gut, auch im Job merkt man das oft so, dass Menschen mit viel Gewissenhaftigkeit, die sind extrem zuverlässig, aber sie können sich auch stundenlang mit Kleinkram aufhalten, aus Angst, dass etwas übersehen wird. Und manchmal geht dann der Blick fürs große Ganze vielleicht so ein kleines bisschen verloren. Oder man traut sich nicht, etwas so halb Unfertiges zu zeigen, weil man denkt, es muss ja erst perfekt sein. Das Verrückte ist, von außen werden solche Menschen oft total bewundert für ihre Ordnung, für ihre Disziplin, für ihren Anspruch, von all das, was sie erreichen. Weil, das muss man auch sagen, das ist auch eine Dimension, die sehr stark korreliert mit schulischem Erfolg, mit beruflichem Erfolg, sogar mit längerer Lebenserwartung. Warum denn das? Weil diese Selbstdisziplin so hoch ist. So, man setzt sich hin und liest, man tut das, was man machen soll. Wenn der Arzt sagt, geh 10.000 Schritte, dann geht man 10.000 Schritte. Wenn der Arzt sagt, isst nur so und so viele Kalorien, dann isst man nur so und so viele Kalorien. Und dadurch hängt es dann auch mit einer längeren Lebenserwartung zusammen. Aber innen drin kann es ganz schön anstrengend sein, weil du nie das Gefühl hast, jetzt ist es gut genug, sondern eher, ich habe bestimmt was vergessen oder da geht doch noch mehr. Und genau das ist ja eben der Punkt. Gewissenhaftigkeit ist eine Stärke, ist es absolut. Aber sie wird dann zum Problem, wenn du deinen Wert daraus ableitest, wie gut du funktionierst. Und nehmen wir es noch einen Schritt weiter und machen es so richtig persönlich. Denn egal, wie viel wir über Persönlichkeit und psychologische Modelle reden, ein ganz großer Teil davon, wie perfektionistisch wir heute ticken, hat zu tun damit, wie wir aufgewachsen sind. Und oft sind das nicht mal große, dramatische, traumatische Geschichten, die da eine Rolle spielen. Es sind diese kleinen, scheinbar harmlosen Sätze, die sich einprägen, wie so Tattoos in der Seele. Das kann so liebevolle, gut gemeinte Sätze sein wie, ach, du kannst das doch besser oder willst du nicht nochmal drüber schauen? Oder der Klassiker, ich will doch nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst. Wow, das hast du vielleicht auch gehört. Wenn du Kinder hast, kannst du dich natürlich auch selbst fragen, wie reagierst du auf deren Noten oder wie haben deine Eltern auf deine Noten reagiert? Wie reagierst du auf eine 2? Viele bekommen diese Reaktion. Warum keine 1? Und das ist meistens gar nicht böse gemeint. Vielleicht will man als Eltern dadurch motivieren, aber was ankommt ist, 2 ist nicht gut genug. Und zack, sitzt der Satz irgendwo tief drin. Und später ist das dann nicht mehr aus der Erinnerung zu löschen. Und das kommt immer diesen Druck, ich könnte noch mehr machen. Oder dieser Klassiker in Familien ist eben der Vergleich. Ja, guck doch mal, wie ordentlich deine Schwester das gemacht hat. Und hier geht es wirklich nicht darum, irgendwen an den Pranger zu stellen. Eltern geben sich ja meistens ihr Bestes, deine ganz bestimmt auch. Aber sie geben eben auch ihre eigenen Muster weiter. Und manchmal eben auch den Glaubenssatz, du musst erst leisten, bevor du liebenswert bist. Oder ein Satz wie, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also, Perfektionismus beginnt oft da, wo wir gelernt haben, sei es in der Schule, sei es zu Hause. Und je früher wir das erkennen, desto leichter können wir auch entscheiden, möchte ich diese Stimme, diesen Satz behalten oder darf es ab jetzt auch anders gehen? Ich bin immer ein Fan davon, dass wenn man in der Analyse geht und sagt, okay, da kommt mein Verhalten her, ist es jetzt Persönlichkeit, ist es jetzt meine Vergangenheit, dass wir mit diesem Erkenntnis überlegen, was mache ich heute damit? Wir können uns natürlich auch in der Vergangenheit aufhalten und da lange bleiben und dann die Erklärung und Schuldzuweisung und ne, mein Mama hat das gesagt, mein Papa hat das gesagt und in der Schule hat der Lehrer so und so gesagt. Es ist aus meiner Sicht interessant, ist es absolut fürs Verständnis und viel, viel interessanter ist, was machst du heute damit? Möchtest du diesen Glaubenssatz weiter verfolgen, weiter vertiefen oder möchtest du es jetzt ändern? Okay, dann nehmen wir noch einen Punkt dazu. Da ist ja auch eine kulturelle Prägung. Wenn Perfektionismus so eine nationale Tugend ist, wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, dann hast du höchstwahrscheinlich den Perfektionismus nicht nur zu Hause erlebt. Der liegt so irgendwie kollektiv in der Luft. Wir leben in einem Land, wo Ordnung, Sauberkeit, Gründlichkeit, Pünktlichkeit und nicht einfach nette Eigenschaften sind. Sie sind fast sowas wie eine moralische Pflicht. Ich meine, wir haben Mülltrennung in 4 Farben. Wir haben Bürokratie wie in fast keinem anderen Land. Wir haben, und das ist so mein Lieblingsbeispiel, ich finde es immer so lustig, was kommt direkt nach dem Karnevalszug? Da kommt 10 Müllwagen und dann sieht es 10 Minuten, nachdem der Zug weg ist, aus, als ob er nie da gewesen wäre. Ich finde es so lustig und ich liebe das auch mittlerweile. Ich wohne ja seit 15, 16 Jahren hier im Lande und man lernt es auch wirklich zu schätzen. Sauberkeit, Ordentlichkeit, Gründlichkeit, Pünktlichkeit und. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Besuch in einer deutschen Autowaschanlage, nachdem ich umgezogen bin und ich stand da mit meinem sehr dreckigen Auto und freute mich, dass ich das nicht jetzt mit der Hand alles machen müsste. Und dann vor mir, da stand ein Mann, der sein Auto vor der Waschstraße mit der Hand gewaschen hat, mit einem Lappen, mit einem Eimer. Ich war in Schock. Ich dachte, er wäscht sein Auto vor der Wäsche. Und ich weiß noch, ich habe völlig entsetzt meinen Mann davon erzählt, als ich nach Hause kam. Und er guckte mich an, der ist übrigens deutsch, und sagte, ja klar, macht man das. Für mich wäre das, als würde ich putzen, bevor der Putzfrau kommt. Also völlig nicht nachvollziehbar. In dem Moment habe ich wirklich gemerkt, Kultur macht einen Unterschied. Und in manchen Ländern ist Chaos einfach Alltag und in anderen ist Chaos, ja, fast schon ein Charakterfehler. Gut, und dann gibt es noch etwas, das unseren inneren Perfektionismus so richtig aufdreht. Etwas, das uns jeden Tag Bilder zeigt von Menschen, die erfolgreicher, schöner, fitter, organisierter und irgendwie einfach besser wirken als wir. Genau, soziale Medien. Sei es Instagram, TikTok, LinkedIn, was auch immer du nutzt, da scrollst du durch einen Strom von Leben, die alle aussehen, als wären sie direkt aus einem Werbespot entsprungen. Du siehst Wohnungen, in denen selbst der Kaktus eine Styling-Beratung hatte. Du siehst Frühstückstische mit Haferflocken in ästhetischen Schälchen, daneben ein Cappuccino mit einem Herzschaum. Menschen siehst du, die scheinbar um 5 Uhr morgens meditieren, joggen, Journaling machen und dabei aussehen wie frisch aus dem Spa. Und dann schaust du dich selbst an, mit deinem kalten Kaffee, mit dem Stapel Wäsche im Hintergrund und der offene To-Do-Liste, die dich anschreit. Und das ist ja eben der Punkt. Was wir dort sehen, ist nicht das echte Leben. Das ist ein falsches Leben oder erstelltes Leben oder ein Wannabe-Leben. Gefiltert, optimiert, ausgewählt. Keiner postet, wie er einen Nervenzusammenbruch in der Küche hat, weil das Kind sich zum 3. Mal nicht anziehen wollte. Keiner zeigt die PowerPoint-Präsentation, die beim Kunden gnadenlos durschefallen ist. Oder die 5 Sprachnachrichten, die man gelöscht hat, weil man sie doof dabei vorkam. Aber wir vergleichen uns trotzdem damit. Ja, mit einer Illusion. Und das Verrückte ist, wir wissen es doch. Wir wissen es eigentlich. Wir wissen, dass da viel Show dabei ist. Aber unser Gehirn unterscheidet das nicht immer. Psychologisch gesprochen, unsere Wahrnehmung reagiert auf Wiederholung und nicht auf Wahrheit. Und wenn du dann jeden Tag 100 scheinbar perfekte Menschen siehst, dann fängt ein Teil in dir an zu glauben, oh, so müsste ich eigentlich auch sein. Okay, was steckt jetzt wirklich dahinter? Was sind so die tiefe Bedürfnisse hinter Perfektionismus? Also, wenn wir jetzt mal alles, was wir bisher besprochen haben, kurz zur Seite legen, dann bleibt da noch was ganz Zentrales übrig. Denn hinter Perfektionismus steckt nicht einfach nur ein hoher Anspruch oder ein Ordnungstick. Da steckt ein psychologisches Grundbedürfnis oder anders gesagt 2. Das eine ist Anerkennung und das andere ist Zugehörigkeit. Ganz simpel gesagt, wir wollen gesehen werden, wir wollen gemocht werden. Dazugehören, nicht auffallen, zumindest nicht negativ und auf gar keinen Fall abgelehnt werden. Denn das ist für uns Menschen, evolutionär gesehen, der absolute Super-GAU, ausgeschlossen zu sein. Unser Gehirn unterscheidet leider nicht zwischen die mögen mich nicht und ich bin in der Steinzeit vom Stamm verstoßen worden und erfriere jetzt allein. So hart das klingt, sozialer Ausschluss aktiviert im Gehirn ähnliche Bereiche wie körperlicher Schmerz. Ein Witz? Nein. Die Ablehnung, die wir heute auf Insta oder im Büro spüren, fühlt sich für unser Nervensystem fast so an wie ein Schlag ins Gesicht. Und Perfektionismus? Der ist dann unser Schutzschild, unser Versuch, uns so zu verhalten, dass wir garantiert dazugehören. Keine Angriffsfläche, keine Fehler, keine Blöße. Denn wenn ich perfekt bin, dann liebt mich mein Chef. Dann urteilen die anderen Mütter nicht über mich. Dann fragt niemand, ob ich überhaupt qualifiziert genug bin. Dann krieg ich keinen Kommentar aller, na, das war aber knapp, oder? Perfektionismus fühlt sich in dem Moment an wie Kontrolle. Und das gibt Sicherheit. Aber das Problem ist, diese Sicherheit ist eben nicht echt. weil du sie dir immer wieder neu erarbeiten musst, mit jeder Aufgabe, mit jedem Auftritt, mit jeder Entscheidung. Und irgendwann merkst du ja, du kannst nicht alles richtig machen. Du fühlst dich trotzdem nicht sicher, weil das Loch, das du stopfen willst, kein äußerliches ist, es ist tiefer. Gut, was macht man dann? Was sind die guten Strategien im Umgang mit Perfektionismus? Jetzt wissen wir also, Perfektionismus kommt nicht einfach so. Er hat Gründe, er hat Wurzeln, er will uns eigentlich schützen vor Ablehnung, vor Kritik, vor dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ja, aber was machen wir dann damit? Denn ganz ehrlich, wegkriegen werden wir den Perfektionismus nicht einfach so. Und das ist auch nicht nötig, weil er hat ja auch gute Seiten. Menschen mit perfektionistischen Tendenzen sind oft extrem zuverlässig. Sie achten auf Qualität, sie arbeiten gründlich, sie übernehmen Verantwortung, sie machen nicht einfach irgendetwas, sondern denken mit. Sie haben, wie gesagt, höheren Erfolg beruflich, in der Schule. Und das ist natürlich alles richtig wertvoll im Job, im Leben, in Beziehungen. Nur, es darf nicht kippen. Nicht in Richtung Selbsterfleischung, nicht in Richtung Dauerstress. Also, wie lässt sich das Ganze ein bisschen lockern? Erste Strategie. Frag dich, wie wirken perfekte Menschen eigentlich auf dich? Stell dir mal zwei Personen vor. Die eine ist makellos, immer korrekt, immer vorbereitet, nie ein Fehler, immer das perfekte Outfit, die perfekte Formulierung, die perfekte Antwort und irgendwie kommt man da nicht so richtig ran. Die andere Person hat so Ecken und Kanten und kann über sich selbst lachen. Die andere Person vergisst auch mal was, sagt auch, oh Gott, das habe ich verhauen, aber gut, weiter geht's. Die andere Person ist ein bisschen unperfekt, dafür aber echt. Wen findest du sympathischer? Ja, ganz genau. Die zweite, selbstverständlich. Warum? Weil wir uns in dieser Person erkennen. Weil sie uns das Gefühl gibt, ich darf auch einfach Mensch sein. Perfekte Menschen wirken oft distanziert. Nicht, weil sie nicht nett wären, sondern weil sie keine Angriffsfläche zeigen. Und Angriffsfläche ist das, was uns verbindet, das, was uns menschlich macht. Wir vertrauen nicht der Fassade, wir vertrauen dem, was dahinter sichtbar wird. Also wenn du dich das nächste Mal dabei erwischst, dass du verkrampft versuchst, perfekt zu wirken, dann frag dich, wem willst du eigentlich gefallen? Und bist du nicht sogar ein bisschen sympathischer, wenn du auch ein paar Ecken und Kanten hast? Die zweite Strategie geht um das Wort genug. Es geht um den Satz, es ist gut genug. Das klingt erstmal so lauwarm, gut genug, nicht begeisternd, nicht wow, nicht Spitzenklasse. Aber weißt du was? Gut genug ist meistens genau das, genug. Die Arbeit ist gut genug, ich bin gut genug, mein Haus ist schön genug, meine Kinder sind perfekt genug. Dieses Genug-Wort ist so ein Zauberwort und es bringt jetzt genau die Ansprüche da zurück, wo sie erreichbar sind, wo wir das leisten, was drin ist, ohne uns zu überfordern. Also halten wir fest, Perfektionismus darf da sein, aber er muss nicht fahren. Du kannst ihn auf den Beifahrersitz setzen und selbst entscheiden, wo es lang geht. Mit einem klaren Blick, einem offenen Herzen und der Erlaubnis, manchmal einfach genug zu sein. So, das war's für heute. Einmal tief rein ins Thema Perfektionismus, von den kleinen Alltagsmacken bis zu den dicken Brocken, die uns den Schlaf rauben. Und vielleicht hast du beim Zuhören ja gemerkt, ja, da erkenne ich mich wieder oder boah, krass, das mache ich ja auch oder das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und dann sage ich, herzlich willkommen im Club. Du bist nicht komisch, du bist einfach nur Mensch. Und hey, vielleicht probierst du es diese Woche ja mal aus, schick die Mail ab, obwohl der letzte Satz nicht perfekt war. Lass den Staub liegen, wenn Besuch kommt oder sag dir beim Blick in den Spiegel, so wie du heute bist, ist gut genug. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, deiner chaotischen Freundin, deinem übergenauen Kollegen oder einfach dir selbst als Reminder. Mach's gut, bleib locker und vergiss nicht, du bist schon längst genug. Bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht, Mind Matters.